Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Es könnte eine perfekte Gruppenphase bei dieser Europameisterschaft für die deutsche Mannschaft werden. Dafür braucht es heute Abend aber natürlich einen Sieg gegen die Schweiz. Auf das Gruppenfinale schauen wir natürlich gleich ausführlich. Außerdem erklärt Schiedsrichter-Experte Urs Meier, warum er der Meinung ist, dass die Schiedsrichter in manchen Situationen bei der Europameisterschaft wieder mehr auf sich selbst als auf den Videobeweis vertrauen sollten. Abseits des Fußballs bereiten sich die deutschen Tennisprofis auf den Rasenklassiker in Wimbledon vor. Das und mehr heute in Sport am Sonntag mit Benedikt Kaninski. Einen schönen guten Abend. Es sind noch knapp 2 Stunden bis zum Anpfiff in Frankfurt. Deutschland gegen die Schweiz. Dieses Duell gab es bisher schon insgesamt 53 Mal und damit so oft wie kein anderes für das deutsche Team. Und heute könnte es ganz besonders wichtig werden. Darüber spreche ich mit ARD-Reporterin Tabea Kunze. Frau Kunze, ist Deutschland aus Ihrer Sicht heute Abend der klare Favorit?
Ich würde das klar in Klammern setzen, aber Favorit ist das deutsche Team für mich heute auf jeden Fall. Das liegt an den beiden Auftritten der deutschen Elf bisher bei dieser EM. Überzeugender Sieg gegen Schottland und dann gegen den stärkeren Gegner Ungarn, ebenfalls überzeugend gewonnen. Und die Schweiz, naja, die haben mich eigentlich eher nur im ersten Spiel überzeugt, als sie 3:1 gegen Ungarn gewonnen haben. Und das 1:1 gegen Schottland, das war doch gerade in der Offensive sehr harmlos. Deswegen ist Deutschland heute für mich Favorit.
Was spricht denn vielleicht dafür, dass die Schweiz dann vielleicht doch heute den Partycrasher spielen und gewinnen könnte?
Dass sie nicht den großen Druck haben, die Schweizer. Das ist, glaube ich, ihre große Stärke heute. Denn es muss schon sehr viel schief gehen, dass sie es nicht ins Achtelfinale schaffen in dieser Gruppe. Deswegen können sie heute relativ befreit aufspielen und haben das Motto ausgegeben, wir wollen die Deutschen ärgern. Das sagt zum Beispiel Xherdan Shaqiri, der die deutschen Spieler ja zum Teil noch aus seiner Zeit beim FC Bayern kennt und sich da auch gut auskennt. Und was außerdem vielleicht die Schweizer noch als Partycrasher qualifiziert, ist, dass sie sehr, sehr viel Bundesliga-Erfahrung im Kader haben und dazu auch individuelle Klasse. Ich denke da vor allen Dingen an Granit Xhaka vom deutschen Meister Bayer Leverkusen. Der ist sowas wie der Alpengroß, ist im Mittelfeld der klare Regisseur im Schweizer Team. Und das bedeutet, gerade in der Defensive haben die Schweizer auch wirklich Qualität auf dem Platz.
Ein Stichwort waren vorab ja auch die gelben Karten. In der deutschen Mannschaft sind einige Spieler mittlerweile vorbelastet. Welche Rolle könnte das denn spielen?
Na, der Bundestrainer sagt, das spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Wir haben zwar eben 4 gelb vorbelastete Spieler, Mittelstädt, Thar, Rüdiger, Andrich, also alle, die in der Defensive aktuell einen Stammplatz sicher haben. Und trotzdem hat Julian Nagelsmann klar formuliert, es wird nicht dazu kommen, dass er heute diese gelb vorbelasteten Spieler sozusagen schont. Wenn sie sich heute eine 2. gelbe Karte abholen und fürs Achtelfinale gesperrt wären, dann hätte er adäquaten Ersatz im Kader und er würde es sogar als respektlos empfinden, heute jemanden sozusagen als Lückenbüßer in die Startelf zu stellen mit dem Subtext, naja, du bist jetzt der, der sozusagen heute den Ersatzmann spielt, damit der eigentlich wichtige Spieler dann im Achtelfinale nicht gesperrt ist. Also das empfindet er als respektlos.
Julian Nagelsmann hat also angekündigt, an der Startelf nicht sonderlich viel ändern zu wollen. Gibt es denn trotzdem die Möglichkeit, dass es noch Rotation in der Startelf geben wird?
Ich rechne nicht damit. Da hat sich der Bundestrainer zu klar festgelegt. Das würde dem widersprechen, was er uns hier seit Tagen erzählt hat. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Spieler gibt, die die Chance verdient hätten. Und wenn man jetzt sagt, wer hätte es denn vielleicht am ehesten geschafft, sich nah an diese Startelf heranzuspielen oder auch im Training zu beweisen, dann würde ich den Namen Niklas Füllkrug nennen, der zweimal als Joker einen guten Eindruck hinterlassen hat. Da könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass der vielleicht anstelle von Kai Havertz eine Chance von Beginn an bekommt.
Vorab wurde ja auch viel über den Rasen in der Frankfurter Arena gesprochen. Auch aus dem DFB-Lager waren sorgenvolle Töne zu hören. Welchen Einfluss könnte das denn auf das Spiel heute haben?
Ich hoffe, es wird keinen allzu großen Einfluss haben, aber ich befürchte es leider doch, denn wir haben diesen Rasen zum Beispiel zuletzt am Donnerstag gesehen im Spiel England gegen Dänemark. Und da lösten sich während des Spiels Rasenfetzen. Die Spieler sind immer wieder ausgerutscht, haben danach davon gesprochen, dass man sogar mit Eisenstollen keinen guten Stand hatte. Der Rasen ist einfach ja nicht gut angewachsen, nachdem er ausgetauscht werden musste, nachdem American Football dort gespielt wurde im Herbst. Da war die NFL zu Gast und danach der Rasen so ramponiert, dass eben ein neuer Naturrasen verlegt werden musste. Und weil der nicht angewachsen ist, hat man jetzt eben diesen sehr rutschigen Untergrund. Und da macht sich der Bundestrainer auch Sorgen um die Verletzungsgefahr, gerade bei den Spielern, die so quirlig und wendige Bewegungen in ihrem Spiel haben, wie zum Beispiel Jamal Musiala, kann das wirklich heute ein Risiko darstellen.
Lassen Sie uns noch in die Glaskugel schauen. Deutschland ist sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Das steht ja mittlerweile fest. Welche Gegner könnten denn dort nach jetzigem Stand dann warten?
Wenn Deutschland heute mindestens einen Punkt gegen die Schweiz holt, dann wäre man als Gruppensieger weiter, würde das Achtelfinale in Dortmund spielen gegen den Tabellenzweiten der Gruppe C. Da ist noch sehr viel möglich. Es könnte sogar England sein. Wahrscheinlicher ist aber Dänemark, Slowenien oder Serbien. Also doch viele Teams, die da in Frage kommen. Sollte Deutschland heute verlieren und als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einziehen, dann würde in Berlin gespielt werden gegen den Tabellenzweiten der Gruppe B. Und das könnte zum Beispiel Italien sein oder auch Kroatien.
Vielen Dank an ARD-Reporterin Tabea Kunze aus Frankfurt, wo die deutsche Mannschaft heute Abend auf die Schweiz trifft. Am liebsten haben sie es, wenn man so wenig wie möglich über sie spricht. Die Schiedsrichter. Bei dieser Europameisterschaft stehen sie bisher insgesamt weniger im Mittelpunkt als bei anderen Turnieren bisher. Trotzdem gab es schon einige knifflige Szenen und Entscheidungen zu treffen. Darüber habe ich mit Urs Meier gesprochen. Er hat viele Jahre als FIFA-Schiedsrichter bei den internationalen Turnieren gepfiffen und war anschließend auch als Experte unter anderem für das ZDF aktiv. Und Urs Meier habe ich gefragt, wie zufrieden er bisher mit den Schiedsrichterleistungen bei dieser Europameisterschaft ist.
Ja, ich denke, an dieser Europameisterschaft können wir mit den Schiedsrichtern bis jetzt sehr zufrieden sein. Also ich würde ihnen gut bis sehr gut attestieren. Nein, mir gefällt es. Die Linie, die sie im Prinzip anwenden, die ist großzügig. Es wird akzeptiert vom Spieler, vom Umfeld. Und dass nur noch der Spielführer mit dem Schiedsrichter reden kann, dass es eben keine Rudelbildung mehr gibt, nicht jedes Mal, jeder Spieler kann da reklamieren. Ich finde das ganz, ganz toll, was man da zum Teil sieht. Also muss ich ehrlich sagen, hoffentlich können wir das Niveau bis zum Schluss durchziehen.
Es gab ja auch strittige Situationen. Zum Beispiel hat sich ein Teil der ungarischen Mannschaft über das deutsche Tor durch Ilkay Gündogan das 2:0 beschwert oder die Niederländer über ihr aberkanntes Tor gegen Frankreich. Haben Sie denn Fehlentscheidungen irgendwie gesehen, die es gegeben hat?
Ja, natürlich gab es strittige Situationen, aber die gibt es immer. Wenn man Grauentscheidungen hat, dann hat man immer der eine Mannschaft, die sieht natürlich da eher einen Elfmeter, die andere sieht keinen Elfmeter, der andere sieht einen Foul, der andere sieht keinen Foul. Und natürlich verstehe ich die Ungarn, wenn sie natürlich da lieber den Pfiff gehabt hätten. Aber nochmals, wenn man die ganze Linie anschaut an dieser Europameisterschaft, dann ist das auf dieser Linie. Und ja, ich glaube eben auch, dass der Spieler schon nicht mehr fest gestanden ist. Er ist schon im Fallen gewesen und dieses Stoßen hat nicht dazu geführt, dass er aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Also darum bin ich eher beim Schiedsrichter in dieser Situation. Bei Niederlande gegen Frankreich, das muss ich sagen, habe ich wirklich nicht gesehen. Das muss ich mir noch irgendwann mal anschauen. Habe ich leider nicht gesehen.
Der Videobeweis ist ja eines der Aufregerthemen, gerade bei den Fans. Gestern hat Belgien gespielt. 3 Tore wurden insgesamt schon von Stürmer Romelu Lukaku abgepfiffen, die mit Abseits zum Teil. Gestern gab es außerdem den ersten Handelfmeter dieser Europameisterschaft. Der Deutsche Daniel Siebert hat da gepfiffen gegen Georgien. Manchmal dauert es aber relativ lange, bis die VAR-Überprüfung dann tatsächlich durch ist. Teilen Sie diese Einschätzung und wie sehen Sie den Einsatz vom Videobeweis bisher?
Ja, die Handelfmeter, das ist natürlich immer auch bei den Handelfmetern, was hat man für Bilder und so weiter, oder? Und was mir aufgefallen ist an dieser Europameisterschaft bis jetzt, dass die Schiedsrichter eben solche Sachen nicht sehen, sie pfeifen sie oft gar nicht. Und das überrascht mich. Das ist ihre Hauptaufgabe, eben genau solche Situationen im Strafraum zu beurteilen. Das hat man schon im Eröffnungsspiel gesehen bei Clément Turpin, beim Spiel Deutschland gegen Schottland. Also diesen klaren Elfmeter, oder wie der da reingegangen ist. Also diese ganze Brutalität oder die ganze Dynamik, dass er das nicht gesehen hat, nicht mal faul gepfiffen hat. Das verstehe ich nicht, solche Sachen. Und auch bei den Handspielen gibt es einfach Situationen, das muss der Schiedsrichter sehen. Da muss nicht der Videoassistent eingreifen, das muss der Schiedsrichter sehen. Und ich glaube auch, dass ein Handspiel, eben das, was dann zum Elfmeter geführt hat, jetzt bei Daniel Siebert, das hätte er auch sehen können und auch dementsprechend auf dem Platz entscheiden. Ist es natürlich, ist es nicht natürlich, ist es absichtlich, ist es unabsichtlich? Das muss man eigentlich auf dem Platz entscheiden, weil man sieht es da viel, viel besser als der Videoassistent. Und darum denke ich einfach ganz generell nochmals, die Schiedsrichter müssen in diesen Bereichen noch besser geschult werden. Es muss wieder mehr, der Lead muss vom Schiedsrichter kommen und nicht, dass es über den Videoassistenten geht.
Sie haben die neue Regel bei dieser Europameisterschaft ja schon angesprochen. Nur noch der Kapitän darf meckern bzw. mit dem Schiedsrichter sprechen, wenn es vielleicht eine strittige Situation gab. Wie funktioniert das bisher aus Ihrer Sicht?
Ja, dass die neue Regel von den Kapitänen, dass nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf, finde ich genial. Und ich finde auch, es ist bis jetzt unglaublich gut angenommen worden. Und vor allem, was wirklich toll ist, zu sehen, dass die anderen Spieler nicht mehr kommen. Also sie haben wirklich Respekt vor einer gelben Karte. Es ist wirklich der Spielführer und das ist auch eine Aufwertung des Spielführers. Ich sehe es gerade in der Schweizer Nationalmannschaft. Ich glaube, Granitxaka, der lebt richtig auf. Er ist jetzt der absolute Chef. Er spricht mit dem Schiedsrichter und das ist gut so. Und so soll es auch sein. Es gibt auch gute Bilder gegen außen. Und ich hoffe natürlich, dass das auch in den unteren Ligen nachher Schule macht, dass wir in den nationalen Meisterschaften genau auch solche Bilder haben, dass es wirklich so ist, wie wir schon lange vom Rugby uns gewohnt sind, dass wirklich nur noch der Spielführer mit dem Schiedsrichter sprechen darf.
Lassen Sie uns dann noch auf diesen heutigen Abend schauen. Früher mussten Sie ja immer unparteiisch sein, sozusagen auf dem Spielfeld. Heute Abend beim Spiel Deutschland gegen die Schweiz wahrscheinlich nicht mehr. Wie stark werden Sie denn mitfiebern und welche Chancen sehen Sie für die Teams?
Ja, Deutschland, Schweiz ist natürlich ein ganz spezielles Spiel für mich, weil das war 1966 mein allererstes Spiel, das ich geschaut habe. Da war ich ungefähr 7 Jahre alt und wir haben es 5-0 verloren damals. Das war wirklich sehr, sehr betrüblich als Schweizer Fan, das erste Spiel zu sehen. Und das verlierst du 5-0. Und seitdem haben wir auch nur ein einziges Mal gegen die Deutschen gewonnen in einem Freundschaftsspiel, gab 2012, 5-3 in Basel. Also es ist jetzt das zweite Aufeinandertreffen in einem großen Turnier. Also das erste haben wir 5-0 verloren. Wir müssen es nicht gleich 5-0 gewinnen, aber trotzdem, ich würde mir natürlich wünschen, ein 2-1-Sieg der Schweizer. Ach, das wäre natürlich schon etwas Genugtuung für diese 5-0-Niederlage von 1966. Also, 2-1 für die Schweiz.
Vielen Dank an den ehemaligen Schweizer Top-Schiedsrichter und Experten Urs Meier. Und natürlich spielen heute Abend nicht nur Deutschland und die Schweiz. Im Parallelspiel treffen heute Abend die Schotten auf Ungarn. Vor allem die schottischen Fans haben bei dieser Europameisterschaft in den Stadien schon für richtig gute Stimmung gesorgt. Trotzdem stehen beide Teams vor dem letzten Gruppenspiel unter Druck. Jens-Jörg Rieck berichtet.
Siegen oder fliegen? Im Duell des Gruppenletzten gegen den Vorletzten wären die noch punktlosen Ungarn selbst mit einem Remis definitiv ausgeschieden. Und auch für Schottland mit immerhin einem Zähler aus dem Unentschieden gegen die Schweiz würde nur ein Sieg realistische Chancen auf Platz 3 und damit das Achtelfinale eröffnen. Für die Bravehearts wäre es nach einem Dutzend Versuchen bei Welt- und Europameisterschaften zugleich eine Premiere, denn noch nie schafften die Schotten bei einem großen Turnier den Sprung in die K.O.-Runde. Trotz der schlechteren Ausgangsposition sind die Ungarn gegen die spielerisch limitierten Schotten favorisiert. Das Team um Kapitän Szoboszlai zeigte sich bei der Niederlage gegen Deutschland verbessert und ist mit bislang nur einem Turniertor deutlich unter seinen Möglichkeiten geblieben.
Bei dieser Europameisterschaft soll es laut den Veranstaltern in erster Linie um den Sport gehen. Allerdings nutzen auch außereuropäische Staaten und Unternehmen die Europameisterschaft in Deutschland als Plattform. Zum Beispiel auf den Werbebanden sind die Logos zu sehen. Eine große Rolle spielen dabei auch Katar und China, obwohl bei der Europameisterschaft logischerweise keines der beiden Länder fußballerisch aktiv ist. Warum, hat sich Konstantin Eckner angeschaut.
Perfektes Timing. Inmitten der ersten EM-Woche gibt Qatar Airways bekannt, das Sponsoring der UEFA auszuweiten. Die Fluglinie ist nicht mehr nur Sponsor des EM-Turniers, sondern jetzt auch offizieller Airline-Partner aller UEFA-Wettbewerbe für Herren Nationalmannschaften. Ein Erfolg für das Emirat, das seit längerem über die Investmentfirma Qatar Sports Investments alle Anteile am französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain hält und sich zuletzt auch an einer Übernahme von Manchester United versucht hat. Letzteres gelang nicht, aber Katar wird auf keinen Fall aus dem europäischen Fußball verschwinden, sagt Stannis Elsbor von der Organisation Play the Game.
Qatar Airways and also Visit Qatar sponsorships of the Euro.
Das Sponsorship der EM durch Qatar Airways und zudem auch Visit Qatar erfolgt aus mehrerlei Gründen. Vorrangig ist es ein wichtiges Element in Katars Sportstrategie mit dem Ziel, den globalen Einfluss des Landes über hochkarätige Sportevents und das Sponsoring von diversen Clubs und Sportverbänden zu steigern. Durch die Verbindung mit der EM 2024 auf Basis des Sponsorings durch Qatar Airways und Visit Qatar werden eben nicht nur die Unternehmen beworben, sondern es handelt sich auch um Werbung für den Staat Katar.
Eine zentrale Rolle in Katars Bemühungen nimmt Nasser Al-Khelaifi ein, der 2013 der Regierung von Sheikh Tamim beigetreten ist und einige wichtige Positionen im internationalen Fußball besetzt. Stanis Elsbor dazu.
Aufgrund seiner diversen Ämter, sei es als Minister in Katar, Präsident von Paris Saint-Germain, als Vorsitzender von Qatar Sports Investments, Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees und noch als Vorsitzender der European Club Association, ist er bei vielen Schlüsselentscheidungen und Verhandlungen im europäischen Fußball involviert. Und das ermöglicht es ihm, die Interessen Katars in Europa und generell international voranzutreiben.
In Europe and internationally.
Al-Khelaifis Stellung ist in den vergangenen Jahren zunehmend gewachsen, auch weil er während des Versuchs einiger Spitzenclubs im Jahr 2021 eine Super League gegen den Willen der UEFA zu etablieren, dem Europäischen Verband zur Seite stand. Al-Khelaifi ist ein Beispiel dafür, wie staatliche Interessen mit unternehmerischen Tätigkeiten verknüpft werden. Die Rolle von staatlichen Unternehmen ein anderes. Saudi-Arabien nutzt zum Beispiel die Erdölgesellschaft Aramco, um durch Sponsoring seinen Einfluss auszuweiten. Aramco hat erst im April einen Vertrag mit dem Fußballweltverband FIFA abgeschlossen. Sowohl dieses Engagement als auch die neue Partnerschaft zwischen Qatar Airways und der UEFA wirft aber noch einen zweiten Kritikpunkt auf. FIFA und UEFA propagieren auf der einen Seite Nachhaltigkeit im Zuge der Austragung von Turnieren und Wettbewerben, kooperieren aber auf der anderen Seite mit Unternehmen, deren Geschäftsmodell äußerst klimaschädlich ist. Darauf hat die Organisation Fossil Free Football zusammen mit anderen Partnern vor der EM hingewiesen. Peter Crisp, Vertreter von Fossil Free Football, erklärt.
What's basically happening is that we have these big companies who are sending important messages to billions.
Was an sich passiert ist, dass diese großen Unternehmen ihre Botschaften an Milliarden von Menschen senden, die das Publikum sind, die zu solchen Wettbewerben einschalten. Also müssen wir darüber nachdenken, welche Botschaften sie erhalten. Es wird uns mitgeteilt, dass Flugreisen durch die ganze Welt und damit die weitere Verschmutzung der Umwelt in Ordnung sind. Also senden sie Botschaften, welche die Nachhaltigkeitsanstrengungen, die die Organisatoren dieser Turniere unternommen haben, untergraben. Es ist insofern sehr wichtig, dass die Organisatoren genau darüber nachdenken, welche Sponsoren sie akzeptieren.
Qatar Airways hat in der Vergangenheit zwar punktuell für nachhaltiges Reisen geworben, davon ist aber bei der Partnerschaft mit der UEFA keine Rede. In der Pressemitteilung von Qatar Airways wirbt die Airline stattdessen damit, tausende EM-Gäste nach Deutschland zu fliegen. Nicht nur aufgrund der Menschenrechtslage wird die Kritik an staatlichen Sponsoren aus den Golfstaaten weiter anhalten. Und damit auch die Kritik an den Verbänden, die sich für Gelder aus autokratischen Ländern offen zeigen.
Konstantin Eckner mit dem Bericht. In Zeiten von großen Fußballturnieren lohnt sich oft der Blick in die Geschichtsbücher. Und dabei gibt es in der deutschen Fußballgeschichte einige Highlights. Zum Beispiel die Wasserschlacht von Frankfurt. Unter diesem Namen ging das für den Finaleinzug entscheidende Spiel zwischen Deutschland und Polen bei der Weltmeisterschaft 1974 in die Fußballgeschichte ein. Deutschland gewann mit 1:0 und wurde durch ein 2:1 gegen die Niederlande im Finale dann Weltmeister. Florian Felix Wey ist für uns ins Archiv gestiegen.
Nähern wir uns dem Thema auf leisen Sohlen. Wasserball. Sie merken, wie der Ball liegen bleibt, wie er nicht weiter springt. Man muss also sehr vorsichtig sein. Er bleibt regelrecht in den Wasserpfützen liegen.
Was zumindest am 3. Juli 1974 nur für nasse und nicht zugleich für erfrorene Füße sorgte, bei der berühmten Wasserschlacht von Frankfurt, die als Legende in die Fußballannalen eingeschrieben ist. Wobei dem Müller Thomas aus München scheint das unbekannt zu sein.
Ich weiß ungefähr, was 1974 fußballerisch passiert ist, aber von einer Wasserschlacht in Frankfurt habe ich wirklich noch nichts gehört.
Eingeprägt von diesem entscheidenden WM-Spiel 1974 hat sich vor allem ein ikonisches Bild. Zwei Männer, die im Frankfurter Waldstadion eine Wasserkehrmaschine vor sich herschoben, was nichts weiter war als eine überbreite Walze mit einem ziemlich kleinen Auffangbehälter. Ein eher rührendes Unterfangen angesichts von 14 Litern Wasser auf den Quadratmeter, die anderthalb Stunden vorm Anpfiff aus den Wolken geplättert kamen.
Sofern vorhanden, sollten handgeführte Wasserabroller oder Saugwalzen mit Sammeltank verwendet werden, um das Wasser vom Spielfeld zu schieben.
Steht auch heute noch in den gültigen UEFA-Richtlinien zur Spielfeldqualität, als habe man noch nicht so recht begriffen, dass 14 Liter auf den Quadratmeter im Angesicht des Klimawandels keine Seltenheit bleiben werden. Aber Gemach, man ist gewappnet.
Steht infolge von Starkregen während eines Spiels Wasser auf dem Platz, sollte der Chefplatzwart ein Team von etwa 8 Personen zusammenstellen, die mit Gartengabeln die nassen Bereiche einstechen, um das Wasser in die unter den 15 cm Rasentragschicht liegende Kiesschicht abzuleiten, unter der Voraussetzung, dass eine solche vorhanden ist.
Das hätte beim Spiel Deutschland-Polen 1974 freilich auch nicht geholfen, denn die Rasendrainage war schon mit den 14 Litern überfordert. Es rückte dann die Frankfurter Feuerwehr mit Schläuchen und Pumpen an, um Fußball ohne Schwimmwesten zu ermöglichen. Aber auch nicht mehr. Das Wasser blieb trotzdem da und vereitelte all das, was man mit einem WM-Spiel, noch dazu einem entscheidenden, eigentlich assoziiert. Forsche Dribblings, überlegte Spielzüge, kühne Pässe. Sportphilosoph Gunter Gebauer erinnert sich.
Ein Fußballspiel, das mit überschwemmten Rasen gespielt werden muss, bedeutet natürlich, dass man die Bälle nicht mehr kontrollieren kann, dass man den Halt verliert oder dass man nicht mehr kalkulieren kann, aber noch an den Ball kommt, weil man ausrutscht und ähnliches. Das kriegt ja skurrile Züge und diese Wasserschlacht von Frankfurt war ja wirklich ein sehr, sehr skurriles Spiel, das wir vielleicht nur deswegen gut in Erinnerung haben, weil die deutsche Mannschaft 1-0 gegen Polen gewonnen hat.
Was durchaus einem Wunder glich, da Uli Hoeneß seiner Spezialbegabung frönte, in Turnieren Elfmeter zu versemmeln. Allerdings machte das Wetter, ähnlich wie 1954 im Endspiel gegen Ungarn,
im Bankdorfstadion in Bern, keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder.
Auch 1974 dem Gegner das Leben entschieden schwerer als einem selbst. Die auf kurze Pässe abgestellte polnische Spieltaktik soff buchstäblich ab. Wer sich hingegen wie die deutsche Mannschaft 1974 durchs Turnier geholzt hatte, durchpflügte auch den Sumpfboden im Frankfurter Waldstadion ungerührt, bis sich ein Abstaubertor von Gerd Müller in Minute 74 ergab. Seither lautet das stabile deutsche Ergebnisorientierungsmantra: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechten Fußball. Und der ist guter Fußball bei schlechtem Wetter.
Florian Felix Wey berichtete. Der Frauenfußball in Deutschland wächst. In der Saison 22/23 waren laut dem Deutschen Fußballbund fast 200.000 Frauen und Mädchen in Vereinen aktiv. Und das zeigt sich nun auch in der Spitze. Die Fußball-Bundesliga soll ab der übernächsten Saison um 2 Teams vergrößert werden. Die Aufstockung stößt allerdings nicht überall auf Freude.
Die Aufstockung auf 14 Teams kommt und sie kommt bereits zur übernächsten Saison. Das bedeutet, in der kommenden Spielzeit gibt es regulär nur einen Absteiger aus der Fußball-Bundesliga der Frauen. Aus der zweiten Liga sollen es 3 Clubs in die höchste Spielklasse schaffen. Sollten dort aber sportlich qualifizierte Vereine etwa aus finanziellen Gründen nicht erstklassig spielen können oder wollen, würde kein Verein aus der Bundesliga absteigen. Der Vorstand des Deutschen Fußballbundes hat die Aufstockung der Bundesliga beschlossen. Laut DFB hat sich die Mehrheit der Clubs das gewünscht. Der Frauenfußball sei in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Skepsis an den Plänen kam zuletzt aus Wolfsburg. Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann meinte, die 4 zusätzlichen Spieltage könnten zu Terminproblemen für die international spielenden Clubs führen. Die Fußball-Bundesliga der Frauen ist seit der Saison 1997/98 eingleisig. Seitdem sind immer 12 Teams gegeneinander angetreten.
Marcel Stober zur Aufstockung der Frauenbundesliga von 12 auf 14 Teams. 19.34 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk. In der Tenniswelt geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag. Die French Open in Roland-Garros sind gerade vorbei, da steht Wimbledon vor der Tür. In gut einer Woche geht es los und zur Vorbereitung standen die deutschen Tennisherren in Halle in Westfalen auf dem Platz. Alexander Zverev hatte in Halle den Einzug ins Endspiel allerdings knapp verpasst. Der Olympiasieger verlor sein Halbfinale am Samstag gegen den Polen Hubert Hurkacz. Hurkacz stand dann heute im Finale gegen den Weltranglisten Jannik Sinner. Stefan Kausten.
Jannik Sinner hat zum ersten Mal ein ATP-Turnier dieser Kategorie auf Rasen gewonnen. 7:6 und 7:6 gegen den Polen Hubert Hurkacz. Der hatte im Halbfinale noch Alexander Zverev geschlagen. Aber Jannik Sinner dachte vor 11.500 Zuschauern auch an die besondere Atmosphäre und er bedankte sich bei den Zuschauern. Er erinnerte sich zurück an sein ganz enges Viertelfinale gegen Lokalmatador Jan-Lennard Struff.
Es ist einfach super hier zu spielen. Ich hatte ein sehr schwieriges Match gegen Struff, aber ihr wart immer so fair, deswegen muss ich mich sehr, sehr bedanken und vielleicht sehen wir uns wieder nächstes Jahr. Dankeschön.
Die ganz Großen werden wiederkommen, auch im 32. Jahr des Rasenturniers. Vor Wimbledon ist die Nummer 1 der Welt auch Topfavorit auf den Titel. In London, Jannik Sinner aus Südtirol.
Auch die deutschen Tennisdamen haben mit den Ladies Open in Berlin ein Heimturnier. Doch die Generalprobe für Wimbledon lief auch bei Angelique Kerber und Jule Niemeyer alles andere als optimal. Beide scheiterten schon in ihrem ersten Spiel im Berliner Grunewald. Im Finale heute setzte sich die Amerikanerin Jessica Pegula gegen die Russin Anna Kalinskaya durch. Guido Ringel mit den Einzelheiten.
Ein goldener Bär als Trophäe und viel Applaus von richtig vollen Rängen. Jessica Pegula ließ sich feiern für ihren ersten Titel auf Rasen nach einem mitreißenden Match. Mehr als 2,5 Stunden auf dem Rasen von Berlin. Ein mutiges Spiel voller Tempo gegen die Russin Anna Kalinskaya. Und der Triumph für Jessica Pegula nach 3 Sätzen. Es war ein Hin und Her und ich bin sehr glücklich, das geschafft zu haben. Es war härter alles, als ich erwartet habe. Und jetzt ist es umso schöner, so ein schöner Finalerfolg. Die US-Amerikanerin ist die Nummer 5 der Welt, galt als eine der Mitfavoritinnen in diesem Jahr. Und nach einer schwierigen Zeit wegen einer Verletzung ist Pegula jetzt in Form und bestens vorbereitet für Wimbledon. Neben Jessica Pegula aber ist auch Berlin endlich mal wieder ein Gewinner. Denn der Zuspruch für dieses Turnier ist wieder da. Erstmals volle Ränge, auch ausverkaufte Tage. Das internationale Renommee ist trotz schwierigen Wetters in diesem Jahr massiv gewachsen. Allerdings ist die Zukunft nicht zu 100% sicher. Der Veranstalter wird sich zurückziehen. Ein neuer ist doch nicht gefunden. Verhandlungen laufen allerdings. Schon in den kommenden Tagen soll es eine Entscheidung geben. Nach einer sehr ereignisreichen und auch erfolgreichen Woche wäre es schade für die Sportstadt Berlin, dieses Tennisturnier jetzt kurz nach dem Neustart gleich wieder zu verlieren.
Die Ladies Open hatten in diesem Jahr ein gut besetztes Starterfeld mit insgesamt 8 Top-10-Spielerinnen. Trotzdem steht die Zukunft der Ladies Open auf unsicheren Beinen, wir haben es gerade gehört. Barbara Rittner war seit 2009 bis zum Frühjahr Bundestrainerin beim Deutschen Tennisbund. Jetzt ist sie die Turnierdirektorin der Ladies Open und ich bin mit ihr verbunden. Frau Rittner, die Finals sind heute Nachmittag und am frühen Abend zu Ende gegangen. Welche Bilanz ziehen Sie denn nach dem Turnier?
Naja, ich bin jetzt Turnierdirektorin im 5. Jahr, ja nicht erst das 1. Jahr und ich muss sagen, man kann zusammengefasst sagen, das Turnier ist wirklich in Berlin angekommen. Also das war bei den Spielerinnen schon immer so, wir waren eigentlich immer sehr stark besetzt, in diesem Jahr 8 der Top 10. Leider hat eine Iga Swiatek abgesagt, last minute als Nummer 1, da waren wir alle ein bisschen traurig, aber wir haben absolutes Weltklasse-Tennis gesehen von der ersten Partie bis hin zum Finale, was absolut hochklassig war. Wir hatten in den letzten 3-4 Tagen absolut ausverkauftes Haus, volle Ränge. Und damit kann man sagen, Tennis ist zurück in Berlin.
Aus deutscher Sicht war es ja nicht unbedingt eine perfekte Generalprobe für Wimbledon. Jule Niemeyer und Angelique Kerber sind jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Chancen in Wimbledon?
Naja, Chancen im Wimbledon ist natürlich auch relativ. Die deutschen Spielerinnen sind momentan nicht gesetzt bei Grand-Slam-Turnieren. Auch eine Angie Kerber nach einer Babypause nicht. Insofern ist man sehr auslosungsabhängig, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Sie haben sich beide sehr gut präsentiert, haben eine gute Form gezeigt, beide knapp in 3 Sätzen verloren, aber man darf auch nicht vergessen, dass in Berlin die schlechteste Starterin sozusagen im Hauptfeld, die Nummer 27 der Welt war. Also insofern kann das passieren und mich stimmt sehr zuversichtlich, vor allem der Auftritt von Angie Kerber gegen Noskova, im dritten 6-4 verloren, aber mit diesem Match im Rücken wird sie sich, glaube ich, von Match zu Match steigern. Jetzt kommt noch Bad Homburg und dann eben Wimbledon. Aber da braucht man das Quäntchen Glück in der Auslosung, ganz klar bei den deutschen Spielerinnen, weil sie eben alle miteinander nicht gesetzt sind.
Sie hatten ja bei den Ladies Open immer wieder mit dem Wetter, mit den Niederschlägen und dem Regen zu kämpfen. Welche Rolle hat das denn aus Ihrer Sicht für den Turnierverlauf dann gespielt?
Ja, es war wirklich eine große Herausforderung an die WTA und mich auch als Turnierdirektorin. Wir machen immer gemeinsam diese sogenannten Zeitpläne. Und dazu muss man wissen, wenn auf Rasen nur ein bisschen Niesel draufkommt, dann wird es einfach glatt, rutschig und sehr gefährlich für die Spielerinnen. Die müssen wir natürlich schützen. Und wir hatten einige Ausfälle, aber eher im Bereich der Schulter. Vondrousova hat sich leider verletzt an der Hüfte, weil sie weggerutscht ist. Das ist immer mal normal, aber gerade zwischendurch ein Schauer und der Rasen wird etwas feucht. Da muss man unheimlich aufpassen und auch länger Pausen machen. Dann ist man darauf angewiesen, dass die Feuchtigkeit nicht zu sehr im Rasen hängen bleibt. Also da hatte der Greenkeeper und unser ganzes Team sehr, sehr viel zu tun. Aber am Ende sind wir heute belohnt worden mit diesem ausverkauften Haus, mit diesem ganz tollen Finale. Aber es war schon wirklich eine große Herausforderung und viel, viel Arbeit und auch Geduld.
Sie haben von den ausverkauften Rängen gesprochen. In diesen Tagen richtet sich ja trotzdem ein Großteil des Interesses sicherlich auch auf die Fußball-Europameisterschaft. Sind die Tennisturniere jetzt auch zum Beispiel in Halle bei den Herren oder auch bei Ihnen in Berlin in Ihrem Gefühl da ein wenig untergegangen oder nicht so?
Das kann ich gar nicht so beurteilen in der Außenwahrnehmung. Ich war natürlich jetzt auch voll in diesem Tennisfieber Berlin. Ich bin leidenschaftliche Fußballguckerin, gar nicht so viel mitbekommen. Natürlich alle Ergebnisse. Habe teilweise sogar die Deutschlandspiele gar nicht gesehen oder das eine Deutschlandspiel gar nicht sehen können. Zuschauerzuspruch war so gut wie noch nie. Das heißt, das hat da nicht drunter gelitten. Wir konnten natürlich auch, wir fangen täglich um 11 Uhr an und Fußball war oft abends erst in den Abendstunden. Also das ließ sich schon vereinbaren. Aber gerade im Vorfeld hat man natürlich auch gemerkt, bei Ansprache von Sponsoren oder Unterstützung eben auch der Stadt, dass da sich viel auf die Euro fokussiert hat. Letztes Jahr waren es die Special Olympics hier in Berlin. Davor hatten wir zwei Corona-Jahre. Also es war wirklich ein denkbar schwieriger Start. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir vielleicht am Ende sogar profitiert, dass einige Menschen, die in der Stadt waren, auch zum Tennis gekommen sind, die eigentlich zu Euro da waren.
Vor kurzem haben Sie sich ja über mangelnde Unterstützung für die Ladies Open durch den Berliner Senat beschwert. Was fehlt Ihnen denn konkret? Was würden Sie sich wünschen?
Naja gut, Unterstützung gang und gäbe ist, wenn man eigentlich in der Stadt ein Turnier hat, dass die Politik das unterstützt. Durch Anwesenheit, das hat Herr Wegner letztes Jahr gemacht, der war bei der Eröffnungsfeier und beim Finale da. Dieses Jahr hat sich eigentlich niemand blicken lassen, vielleicht auch wegen der Vorgeschichte. Aber man wünscht sich natürlich auch finanzielle Unterstützung, gar nicht im Sinne von, dass da Beträge fließen, aber in der Unterstützung der Infrastruktur. Denn so ein Turnier gibt ja auch der Stadt einiges wieder. Da gibt es einige Bilanzen, wirklich, dass das Berliner Damenturnier der Stadt auch in den letzten Jahren rund 20 Millionen Einnahmen gebracht hat. Und da ist einfach bisher nichts zurückgekommen. Und das finde ich sehr schade, denn es ist eins oder das größte wiederkehrende Frauensport-Event in Deutschland zusammen mit dem Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Und soweit ich weiß, wird in Stuttgart, in Hamburg, in München, überall von den Städten auch wirklich unterstützt. Und da hatten wir oder haben wir das Gefühl, dass wir doch im Stich gelassen worden sind. Es gab zwar Gespräche, da hieß es dann, wir sind zu spät dran. Das konnten wir nicht so richtig nachvollziehen, aber es ist einfach schade, denn wären sie auch da gewesen heute, hätte sie vielleicht auch die Begeisterung ein bisschen gepackt. Und da kann man nur hoffen, dass sie vielleicht in der Zukunft sich da einen Ruck geben.
Sie haben das Stichwort Zukunft gerade genannt. Welche Perspektive sehen Sie denn für die Ladies Open in Berlin?
Naja, es steht ja fest, dass die Ladies Open jetzt erstmal auch die nächsten 2 Jahre in Berlin bleiben. Das hat der Lizenzinhaber Wimbledon auch ausgesprochen. Jetzt hört Edwin Weindörfer mit der Agentur Emotion auf, aus persönlichen Gründen. Das ist aus meiner Sicht sehr schade, weil jetzt wirklich 4-5 Jahre drum gekämpft worden ist, wieder anzukommen in Berlin. Und ich hatte absolut das Gefühl in diesem Jahr, dass das Turnier wieder angekommen ist. Der Zuschauerzuspruch war großartig. Aber er hat sicherlich seine Gründe. Und jetzt muss man mal schauen, wer der neue Veranstalter wird. Aber für Berlin ist es ja erstmal schön, dass das Turnier bleibt, die Rasenplätze liegen. Und dann muss man mal sehen, was die Zukunft bringt.
Vielen Dank an Barbara Rittner, die Turnierdirektorin der Ladies Open in Berlin. Bei der Fußball-Europameisterschaft hat die Niederlande gute Chancen, in die K.O.-Phase einzuziehen. Dabei mitfiebern wird auch der niederländische Formel-1-Rennfahrer Max Verstappen. Heute musste er aber erst einmal selbst abliefern und baute mit seinem Sieg beim Grand Prix in Barcelona die WM-Führung aus. Volker Hirt.
So leicht wie in den Jahren zuvor ist es nicht mehr. Max Verstappen spürt den Atem der Konkurrenz im Nacken, das kennt er so nicht. In Barcelona hat ihm die perfekte Strategie des Teams geholfen. Genau zum richtigen Zeitpunkt wurde er jeweils zu den Reifenwechseln gerufen, da waren die anderen nicht ganz so perfekt. Lando Norris im McLaren wurde wie zuletzt in Montreal Zweiter, ärgerte sich mächtig, denn 3-4 Runden mehr und er wäre dran gewesen an Verstappen. Mercedes hat einen klaren Schritt nach vorne gemacht mit den Plätzen 3 und 4 und noch vor Ferrari. Lewis Hamilton stand zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podium. Nico Hülkenberg wurde Elfter. Mehr war nicht drin mit seinem unterlegenen Haas.
Wir bleiben auf der Straße und gehen weiter zum Radsport. Bei den deutschen Meisterschaften in Bad Dürrheim gab es heute das Duell Alt gegen Jung. Am Ende setzte sich der erst 21 Jahre alte Marco Brenner beim Straßenrennen durch und erteilte damit auch den Routiniers im Feld eine Lektion. Holger Gerska mit den Infos.
Der Sieg des erst 21-Jährigen aus Augsburg ist sicherlich keine Sensation. Dafür war Marco Brenner in den vergangenen Wochen zu stark. Aber als Überraschung kann der Triumph allemal bezeichnet werden. Eines der größten deutschen Radsporttalente zeigte nach einem enttäuschenden Jahr 2023 endlich mal wieder das ganze Potenzial. Denn der Profi aus dem zweitklassigen Schweizer Team Tudor war der klar beste Fahrer im Feld, fuhr immer an der Spitze und letztlich als Solist und neuer deutscher Meister ins Ziel.
Ja, das ist mega. Ich hatte es mal in der U19 deutsche Meistertrikot und wollte es jetzt unbedingt auch in der Elite schaffen. Und heute habe ich halt ziemlich früh gemerkt, dass es ziemlich gut aussieht mit der Gruppe. Ja, ziemlich offensiv gefahren, habe gemerkt, dass ich mich gut fühle. Und ja, am Ende hatte ich dann auch die besten Beine aus der Gruppe raus. Bin mega happy, mit dem Meistertrikot jetzt nach Hause zu fahren.
Deutlich weniger happy die Platzhirsche vom einzigen deutschen Wörter-Team Bohr-Hans Grohe, dessen letztes Rennen unter diesem Namen und mit den bekannten grünen Trikots mit einer Niederlage endete. Zwar fuhr der frühere Biathlet Florian Lipowitz, auch erst 23-jährig, auf Platz 2, aber Anspruch der zahlenmäßig stärksten Mannschaft war natürlich der Titel. In die Tour de France startet das Team schon unter dem Namen des neuen Eigentümers Red Bull. Erstaunlich früh chancenlos waren die drei Kandidaten für nur 2 Olympiaplätze. Die Entscheidung zwischen John Degenkolb, Nils Polit und Maximilian Schachmann wird nun am grünen Tisch fallen.
Nach der Europameisterschaft steht wenige Wochen später direkt das nächste große Sporthighlight an, und zwar die Olympischen Spiele in Paris. Für die Turnerin Elisabeth Seitz ist der Traum von der 4. Olympiateilnahme allerdings geplatzt. Die Rekordmeisterin wurde vom Deutschen Turnerbund wie erwartet nicht für die Sommerspiele in Paris vorgeschlagen. Den Vorzug erhielt stattdessen ihre Stuttgarter Vereinskollegin Helen Kefritsch. Florian Winkler mit den Hintergründen.
Für Turnerin Elisabeth Seitz ist der Traum von der 4. Olympiateilnahme geplatzt. Bei der letzten Qualifikation im hessischen Rüsselsheim musste sich die Rekordmeisterin, die sich nach einem Achillessehnenriss wieder in Form gebracht hatte, am Stufenbarren ihrer Stuttgarter Vereinskollegin Helen Kefritsch geschlagen geben. Die erst 16-Jährige erhielt damit den 3. Startplatz neben Pauline Schäfer-Betz aus Chemnitz und der Kölnerin Sarah Voss und durfte sich über ihre Olympiapremiere freuen. Dagegen muss Barrenweltmeister Lukas Dauser um seine Teilnahme am Saisonhöhepunkt in Frankreich bangen. Der Top-Turner aus Unterhaching zog sich während des Quali-Wettkampfes an den Ringen eine Muskelverletzung im rechten Oberarm zu. Für den 31-Jährigen beginnt jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit, um doch noch rechtzeitig bis zu den Wettkämpfen in Paris in Form zu kommen. Dort gehört der Silbermedaillengewinner von Tokio am Barren eigentlich zu den Favoriten an seinem Spezialgerät. Neben Dauser wurden Pascal Brendel, Nils Dunkel, Timo Eder sowie Routinier Andreas Tober vom DTB vorgeschlagen.
Auch bei den Leichtathletik-Mehrkampfmeisterschaften in Ratingen gab es heute noch einmal Hoffnungen auf Olympia. Diese haben sich allerdings nicht erfüllt. Den Siebenkampf in Ratingen konnte überraschend Sandrina Sprengel für sich entscheiden. Dabei freute sie sich über eine neue persönliche Bestleistung mit 6.260 Punkten, über 200 Punkte mehr als ihre letzte persönliche Bestleistung.
Ich habe damit nicht gerechnet, dass ich jetzt letztendlich ganz oben auf dem Podest stehe. Es hat sich schon was angedeutet, tatsächlich nach dem Hürdenlauf, dass es ein guter Wettkampf wird. Das ist oftmals bei mir so, wenn der Hürdenlauf gut ist, dann starte ich allgemein ganz gut in den Wettkampf. Und ja, es war ja ein Bombenhürdenlauf und dann hatte ich genug Motivation und Spaß an dem Wettkampf, dass es dann sich gut durchgezogen hat, ja.
Till Steinfort hat im Zehnkampf den Gesamtsieg errungen. Er erreichte eine neue persönliche Bestleistung von 8.287 Punkten. Bis vor der letzten Disziplin, dem 1.500-Meter-Lauf, betrug der Abstand zum zweitplatzierten Felix Wolter nur wenige Punkte. Nachdem er sich durch diesen gekämpft hatte, war er völlig außer Atem, aber auch völlig zufrieden.
Auf jeden Fall mega Bestleistung, geiler Wettkampf, mega geile Stimmung, also echt gut. PB im Zehnkampf bei 200 Punkten, das ist auf jeden Fall sehr gut, aber wahrscheinlich auch der Mehrkampf mit den meisten Höhen und meisten Tiefen. Weil also in den Sprintdisziplinen war es echt mega am ersten Tag. Aber dann so vor allem Kugelstoßen und Stabhochsprung war echt wirklich unter meinen normalen Leistungen, würde ich sagen. Dann beim Schwerwurf gut zurückgekommen in der Bestleistung und jetzt auch in den 1500. Also im Großen und Ganzen viele Hochs und Tiefs, aber natürlich die Bestleistung am Ende und das zählt.
Baseball, Football und Basketball. Sportarten, die in Deutschland und Europa bisher nicht unbedingt auf dem Vormarsch unterwegs sind. Trotzdem gibt es aus dem US-Sport Versuche, auf dem europäischen Markt eine Begeisterung zu entfachen. London könnte dabei eine neue Heimat werden. Die amerikanische Baseball-Profiliga MLB will dort mit Gastspielen Fuß fassen. Basketball und American Football sind in Europa schon etwas weiter, erklärt Benjamin Bartke.
2008 Londons Trafalgar Square Anfang Juni. Ein paar tausend Baseball-Fans feiern eine Art Warm-up-Party für die beiden Spiele der US-Profiliga MLB, die am Wochenende in der britischen Hauptstadt zu Gast ist. In der Mitte des Platzes steht ein großer Käfig, in dem sich Baseball-Legenden im Batten messen, also dem Schlagen von Bällen. Der Brite Jabash Baskerin spielt seit 3 Jahren selbst Baseball. Der 25-Jährige trägt eine rote Basecap. Das weiße P vorne drauf steht für sein Lieblingsteam, die Philadelphia Phillies, aktuell das erfolgreichste Team der Major League Baseball.
Je mehr Fernsehsendungen aus Amerika ich gesehen habe, desto mehr Baseball habe ich gesehen. Baseball ist eine gute Kombination aus Teamarbeit und individuellen Fähigkeiten. Wenn du auf dem Feld stehst, ist es ein Kollektiv, eine Einheit. Wenn du Schlagmann bist, musst du deine Leistung bringen. Die beteiligten Teams der Londoner Serie im letzten Jahr interessierten mich nicht. Aber dann erfuhr ich von den Phillies und ich musste einfach dabei sein.
Für umgerechnet etwa 240 Euro hat sich Baskaran Tickets für beide Spiele besorgt. Ein stolzer Preis im Vergleich zu den rund 70 Euro, die man im Schnitt letzte Saison für ein Ticket in der Premier League bezahlen musste. Immerhin waren seine Anreisekosten vergleichsweise gering. Deutlich mehr als ein Drittel der Zuschauer sind laut der MLB aus dem Ausland angereist, mit Abstand die meisten von ihnen aus den USA. So auch die 34-jährige New Yorkerin und Mets-Fan Mitzi. Für 3 Nächte in London inklusive Tickets und Hotel hat sie etwa 2.000 Euro ausgegeben.
Ich bin zum allerersten Mal in London. Ich war noch nie in Europa. Ich habe mich bis jetzt nicht mit britischen Baseballfans unterhalten. Vielleicht gibt es gar keine, obwohl das ja der Sinn der Spiele ist, dass Leute sich unseren Sport ansehen. Ich glaube nicht, dass Briten sich für Baseball interessieren.
Das stimmt so nicht ganz. Wenn man den Zahlen der MLB glaubt, hat sich die Zahl ihrer britischen Fans von 2019 bis 2022 sogar auf etwa 2,5 Millionen verdoppelt. 2019 bestritten die Boston Red Sox und Rekordmeister New York Yankees die erste von mittlerweile 3 Serien in London. Laut Ben Latkin, Geschäftsführer der MLB Europe, versucht die Liga seit 2017 Fuß im europäischen Sportmarkt zu fassen. Die Marketingstrategie, so Latkin, zielt darauf ab, die Kernmarke authentisch zu belassen und sich gleichzeitig an den Zielmarkt anzupassen.
Im Stadion haben wir Erklärungen auf den großen Leinwänden eingeblendet. Bei TV-Übertragungen nehmen wir Kommentatoren, die das Spiel gut erklären können. So versuchen wir, den britischen Fans die Möglichkeit zu geben, sich für das Spiel zu interessieren und es zu verstehen. Wir versuchen auch, einige britische Traditionen zu schaffen, wie das Great British Mascot Race zwischen 2 Innings.
We have a Great British Mascot Race is one of the innings breaks.
Latkin sagt, die Expansion in Großbritannien fußte auf 3 Säulen. Live-Events wie die bislang 3 Londoner Serien oder sogenannte Watch-Partys, TV-Übertragungen und Inhalte auf sozialen Medien sowie Sportförderung mit dem Ziel, die Zahl der SpielerInnen zu erhöhen. Vorletztes Jahr erwirtschafteten die 30 Teams der Major League Baseball ca. 10 Milliarden US-Dollar Umsatz, Platz 2 weltweit hinter der National Football League, der NFL, die satte 80% mehr Einnahmen vorweisen konnte. Und das, obwohl eine MLB-Saison 9-mal so viele Spiele hat. Während die NFL auf dem US-Markt noch in Sichtweite ist, ist sie in Europa der MLB mehrere Schritte voraus. Insgesamt 36 Spiele hat die NFL seit 2007 in London absolviert. Auf dem Konto der MLB stehen nach dem letzten Wochenende gerade mal 6. Laut Sebastian Uhrig von der Sporthochschule Köln hat die MLB noch einen anderen Wettbewerbsnachteil.
Basketball, mittlerweile auch American Football, stoßen hier auf ein wesentlich höheres Konsumkapital. Das heißt, es gibt bereits vergleichsweise viele Menschen, die diese Sportarten kennen, inklusive der Regeln, Spieler und so weiter. Und das macht einen Riesenunterschied. Denn je besser ich einen Sport kenne, desto höher ist auch meine Konsumfreude und die Wertschätzung für den Sport. Um sich in Europa wirklich erfolgreich zu vermarkten, muss die MLB erstmal Konsumenten mit solcher Expertise generieren.
Eine weitere Herausforderung sieht Urich in der vergleichsweise noch spärlichen Grundlagenarbeit. Die sei aber unverzichtbar, um sich auf dem sporttechnisch komplett gesättigten europäischen Markt zu etablieren. Trotz der heimischen Konkurrenz glaubt MLB Europe-Geschäftsführer Latkin daran, dass seine Liga in Europa weiter wachsen kann.
Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass es starke Überschneidungen zwischen den Fans der NFL und der NBA und den Fans der MLB gibt. Wenn jemand NFL- oder NBA-Fan ist, dann ist er auch reif für die MLB. Und Ähnliches gilt für Cricket-Fans.
In Großbritannien spielen derzeit rund 5.000 Frauen und Männer Baseball und 15.000 Softball, vergleichbar mit den Zahlen für Volleyball im Land. Beim Softball wird der Ball im Gegensatz zu Baseball per Unterhandwurf gepitcht. Beide Sportarten sind seit den Spielen in Tokio wieder olympisch. Eine der größten Herausforderungen sind laut John Boyd, CEO der britischen Entwicklungsorganisation für Baseball und Softball, die aufwendige Instandhaltung der Baseballfelder, wegen ihrer Form auch Diamonds genannt.
Wir sind ein aufstrebender Sport, der mit anderen Sportarten wie Rugby um Gelder konkurriert. Die Spielfelder werden von Freiwilligen der Vereine gepflegt. Die Finanzierung ist eine ständige Herausforderung. Für eine Kleinballsportart wie unsere ist eine ebene Spielfläche entscheidend.
Gemessen am Interesse war die dritte Ausgabe der Londoner Serie kein durchschlagender Erfolg. Bei insgesamt 109.000 verkauften Tickets für die beiden Spiele blieb etwa jeder zehnte Sitzplatz unbesetzt. Bei ihrem ersten Spiel in Deutschland im vorletzten Jahr hätte die NFL angeblich eine 750.000 Tickets verkaufen können. Jabesh Baskerin, der Baseballspieler vom Trafalgar Square, zieht dann auch eine überwiegend positive Bilanz.
Ich bin immer noch aus dem Häuschen. Beide Spiele haben wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die Spieler bis jetzt nur im Fernsehen gesehen. Ich wusste nicht, wie sie sich verhalten, wenn die Kamera nicht auf sie gerichtet ist. Wie sie fangen, wo sie stehen, wie sie miteinander kommunizieren. Das live zu erleben, war großartig.
Auf das nächste Baseball-Spektakel müssen europäische MLB-Fans bis 2026 warten. Für 2025 geplante Spiele in Paris wurden letzten November gestrichen, laut Medienberichten, weil die Liga keinen Veranstalter finden konnte und die Spiele nicht finanziell tragbar gewesen wären. Die NBA wird hingegen im kommenden Januar zwei Spiele in der Olympiastadt abhalten. Und die NFL kehrt im Herbst mit drei Spielen in London und einem in München nach Europa zurück.
Benjamin Bartke über Versuche, Baseball, Basketball und American Football in Europa populärer zu machen. Und zum Abschluss der Sendung schauen wir noch einmal nach Frankfurt. In das Spiel zwischen Deutschland und der Schweiz wird Julian Nagelsmann nach dem Motto Never change a winning team mit derselben Startelf wie bisher gehen. Das heißt auch, dass die gelb vorbelasteten Andrich, Mittelstädt, Rüdiger und Tah beginnen werden. Und das war Sport am Sonntag mit Benedikt Kaninski. Vielen Dank ans Team und an Sie fürs Zuhören. Ab 23.30 Uhr gibt es heute in EM aktuell alle Analysen nach dem Spiel Deutschland gegen die Schweiz. Haben Sie einen schönen und sportlichen Fußballabend.